Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe mich sehr gefreut über den schönen Applaus. Ist schon das zweite Mal, dass ich in dieser Woche in Wächtersbach hier an dieser Stelle stehe. Auch etwas Neues, was ich noch nicht erlebt habe. Ja, letzten Sonntag war ich in der Arche hier an der Stelle und da haben wir Gottesdienst gefeiert und heute Abend feiern wir wieder Gottesdienst. Also, das ist eine tolle Sache. Wenn ich das höre, was der Willi schon vorgetragen hat, frage ich mich ernsthaft, muss ich überhaupt noch predigen, denn das war schon genug. Aber vielleicht ist das wirklich auch die Ouvertüre. Und es ist so, dass wir in unserer Zeit uns so vorkommen, als wären wir alle auf der Titanic. Und es lohnt sich immer wieder mal nachzudenken. Das ist ein Luxus. Kommt nicht sehr oft vor in der Zeit und ich erlebe das auch nicht sehr oft, dass Menschen wirklich nachdenken. Und wenn ich so die Zeitung lese und was Politik so macht, dann komme ich wirklich ins erschreckende Nachdenken. Und viele Menschen, wenn sie so die Welt sich betrachten und diese Achterbahnfahrt, auf der sie unterwegs sind, verlieren da die Orientierung. Vor 10 Jahren hatten wir eine Bankenkrise. Lehman Brothers. Das hat ja auch keiner geglaubt. Und ich muss fragen, was haben wir daraus gelernt? Nicht sehr viel, außer dass man sagt, okay, Banken werden jetzt einem Stresstest unterzogen, um rauszufinden, ob man einer möglichen Krise trotzen kann. Da kam mir so der Gedanke, vielleicht müssen wir uns auch selbst mal einem Stresstest unterziehen, als Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften. Und vielleicht wird das heute Abend für uns so auch ein kleiner Stresstest, denn das Predigtthema ist eine wirkliche Provokation und eine echte Zumutung. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. John Maxwell, der tolle Bücher geschrieben hat, hat gesagt, wir lehren, was wir wissen, aber wir reproduzieren, was wir sind. Wir lehren, was wir wissen, aber wir reproduzieren, was wir sind. Hören wir auf den Propheten Amos aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Da sandte, Kapitel 7, Vers 10 bis 17, wer mitlesen möchte. Da sandte Amasja, der Priester in Bethel, zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ ihm sagen. Amos, Kapitel 7, Vers 10 bis 17. Der Amos macht einen Aufruhr gegen dich im Hause Israel. Das Land kann seine Worte nicht ertragen. Denn so spricht Amos: Jerobeam wird durch Schwert sterben und Israel wird aus seinem Lande gefangen weggeführt werden. Und Amasja sprach zu Amos: Du Seher, geh weg und flieh ins Land Juda und iss dort dein Brot und weissage das selbst. Aber weissage nicht mehr in Bethel, denn es ist des Königs Heiligtum und der Tempel des Königsreichs. Amos antwortete und sprach zu Amasja: Ich bin kein Prophet, noch ein Prophetenjünger, sondern ich bin ein Rinderhirt, der Maulbeerfeigen ritzt. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir: Geh hin und weissage meinem Volk Israel. So höre nun des Herrn Wort. Du sprichst: Weissage nicht wieder Israel und eifere nicht wieder das Haus Isaak. Darum spricht der Herr: Deine Frau wird in der Stadt zur Hure werden und deine Söhne und Töchter sollen durchs Schwert fallen und dein Acker soll mit der Messschnur ausgeteilt werden. Du aber sollst in einem unreinen Lande sterben und Israel soll aus seinem Lande vertrieben werden. Wir beten, Herr, segne dieses Wort an unseren Herzen. Ist schon ein hammerharter Text. Willi hat schon bemerkt, der Prophet Amos steht nicht hoch im Kurs. Man hört sehr wenig über ihn, obwohl er eigentlich der erste Prophet war, der schriftlich etwas niedergelegt hat. Und würden wir vielleicht vor 50 Jahren leben, in den 60ern, dann war das sehr, sehr politisch. Man hat diesen Propheten genommen und hat ihn verkündigt. Das war wirklich auf Studentenveranstaltungen immer das Thema. Aber heute, komischerweise, obwohl die Zeiten ähnlich sind, hätte man nichts davon. Punkt 1. Die Propheten sind die Reformatoren des Alten Testamentes. In der Schriftlesung hörten wir von der Berufung des Amos. In Kapitel 3, Vers 7 heißt es, der Löwe brüllt, wer fürchtet sich nicht? Gott, der Herr, redet, wer wird da nicht zum Propheten? Das ist die Berufung des Amos. Der Löwe brüllt, wer fürchtet sich nicht? Der Mann, der von dieser Anrede Gottes überwältigt wurde, heißt Amos. Wer war denn dieser Amos? Von Beruf war er ein Unternehmer, ein Mann aus dem Volk, Viehzüchter und Besitzer einer Maulbeerbaumplantage. Er wohnte in Tekoa, das ist ungefähr 10 Kilometer südlich von Jerusalem. Und sein Heimatstaat war Juda, das Südreich Israel-Juda, im Gegensatz zu dem Nachbarstaat Israel-Samaria. Und seine Nationalität war Jude. Er war einer vom Volk Gottes. Ein Mann, der eine gesicherte Existenz hatte, eine klare Aufgabe und Perspektive für sein Leben, unabhängig, dynamisch. Und er war gerade mal nicht auf der Suche nach einem neuen Job, nach einer neuen Herausforderung oder desgleichen. Und plötzlich wird er über Nacht zum Propheten berufen. Plötzlich erreicht ihn der Ruf mitten in seinen Alltag hinein. Aber der Herr hat mich von meiner Herde weggerissen und gesagt, geh als Prophet zu meinem Volk Israel und kündige ihm mein Strafgericht an. Das war ein präziser Auftrag. Amos war kein Profi-Prophet. Der hat keine Uni besucht. Er war auch kein Schüler eines Propheten. Er gehörte auch keiner theologischen Fakultät an oder prophetischen Gilde. Wir würden heute sagen, Amos war, wie Sie und ich, ein Laie. Anders als der Prophet Jona. Der war von Beruf Prophet. Aber als der Jona seinen Auftrag bekommen hat, macht er gerade das, er geht erstmal in die andere Richtung. Nach Ninive? Nee, nicht mit mir. Das sind ganz schlimme Leute. Da gehe ich lieber baden. Amos macht es anders. Er geht schnurstracks in die Zentren der Macht des übermächtigen Nachbarlandes nach Samaria, Gilgal und Bethel. Amos war der erste Prophet in einer Kette von Propheten, die Jahwe berief, um sein Volk zu reformieren, zu mahnen, zu warnen und zur Umkehr zu führen. Er ist der erste Prophet, der als Vermächtnis eine Niederschrift seiner Botschaft uns hinterlassen hat. Zweitens, die politische, soziale, wirtschaftliche und religiöse Ausgangslage. Mit anderen Worten, was hat man damals in der Zeitung gelesen? Wir befinden uns im 8. Jahrhundert vor Christus. Das Volk Israel war in zwei unabhängige Bruderstaaten aufgeteilt. Das reiche Nordreich mit der Hauptstadt Samaria und religiösen Zentren, den Staatsheiligtümern in Gilgal und Bethel. Und das ärmere Südreich, Jerusalem-Juda, mit dem bedeutenden Heiligtum in Jerusalem, der Davidstadt, mit den Nachfolgern aus der Familie Davids als Könige. Bedeutender in wirtschaftlicher und außenpolitischer Hinsicht war das Nordreich, Israel. Und daher wurde die Politik im Südreich, in Jerusalem und Juda zum größten Teil auch von Samaria her indirekt mitbestimmt. Es ging den beiden Staaten seit den Tagen Davids und Salomos noch nie so gut wie jetzt. Die Börse war wirklich oben. Man hatte wunderbare Zukunftsaussichten. Von jeher war das Gebiet Israels, das man als den fruchtbaren Halbmond bezeichnet, nämlich die Landbrücke zwischen Asien und Afrika, dort wo der ganze Handelsverkehr durch muss, ein Zankapfel im Spiel der damaligen Großmächte Ägypten und den mesopotamischen Völkerschaften. Assyrien, Babylonien, Persien. Die aufstrebende Macht Assyrien, also aus dem heutigen Irak, hatte gerade den Nachbarstaat Israel, das Reich Damaskus, schwer geschlagen, sodass das Volk Israel einen starken Widersacher los war und sich ausdehnen konnte. Gute Zeit. Ein Feind weniger. Der Handel florierte. Die Reichen wurden immer reicher und die Armen wurden immer ärmer. Unter dem König Jerobeam II. Residierte man in riesigen, also in schönen großen Palästen. Auch die Priester, also die theologische Zunft, waren der Staatsführung sehr ergeben. Thron und Altar bildeten eine unzertrennliche Gemeinschaft. Äußerlich wurde die Religion aufrechterhalten. Man feierte festliche Gottesdienste, prächtige Opfer, aber der äußere Glanz war innerlich schon längst faul und begann zu stinken. In der Zeit dieser Euphorie und des Aufstrebens und des Stolzes, der einherging, der nationalen Zuversicht, war man um Ansehen bemüht, aber innerlich verrohte man. Die Entwicklung des internationalen Handels damals führte bei Kaufleuten zu Wohlstand. Mit dem Reichtum wuchsen aber auch Ungerechtigkeit und Habgier. Lehman Brothers, sage ich nur. Die Armen wurden übersehen und ausgebeutet, die Religion erstarrte in Formalien, die Reichen beherrschten alles und jedermann, ob Priester oder Prophet, Richter oder Anwalt, alle verwehrten den Hilflosen Gerechtigkeit für Geld. Für Geld konnte man alles und jeden haben. Religiöse und juristische Dienstleistungen wurden im Sinne des Auftraggebers ausgeführt. Wahrheit und Gerechtigkeit blieben dabei auf der Strecke. Von Seiten der Herrschenden wog man sich in falscher Sicherheit. Man dachte, wir haben die religiösen Traditionen, wir sind noch reich, wir haben Wohlstand, wir haben Macht, wir haben Einfluss, keine Feinde mehr. Und wer da nicht mithalten konnte bei diesem Spiel, verarmte und wurde dann als Sklave verkauft. Amos Kapitel 2, Vers 6 und Vers 8. Die Gottesdienste waren immer noch feierlich und majestätisch und alles war wunderbar hergerichtet. Der Staat sorgte ja dafür. Aber einer fehlte bei diesen Gottesdiensten. Er, der Lebendige, war nicht anwesend. Bei aller Betriebsamkeit und Geschäftigkeit hatte man ihn einfach übersehen. Gott war nur noch ein Postulat, eine Chiffre, jemand, den man nur noch als Etikett brauchte, ein Mittel zum Zweck. Aber nun meldet sich dieses Etikett, dieser Mittel zum Zweck, als lebendiger Herr durch seinen Propheten zu Wort. Wie gesagt, ohne Jerobeam war das Land wirtschaftlich und politisch stark, aber religiös und sozial am Abgrund. Wirtschaftlich stark, aber geistig, moralisch und geistlich bankrott. Die Dinge sind aus dem Lot geraten. Und beim Amos gibt es so schöne Gleichnisse, Bilder. Und wer ihn mal gelesen hat, wird merken, das sind ganz starke Bilder. Zum Beispiel die dritte Vision, die der Amos hatte, über das Bleilot und die schiefe Mauer. Und bei der dritten Vision wird deutlich, es gibt keine Toleranz mehr für Gott. Im Gegensatz zu den zwei vorausgegangenen Visionen über die Heuschrecken und die Hitze. Hört, hört. Da heißt es, die Opferstätten der Nachkommen Isaaks und die Staatsheiligtümer Israels sollen verwüstet werden und gegen das Königshaus Jerobeams werde ich mit dem Schwert vorgehen. Das Maß war voll. Jetzt kommt es zum Showdown in Bethel, in der Kirche. Das war eine schwere Bürde und Aufgabe für den Laienpropheten Amos. Die einzige Gewissheit, die er vorzuweisen hatte, war die direkte Berufung von Gott. Natürlich wurde seine Botschaft nicht gern gehört und im Zentrum der Macht kommt es zum unausweichlichen Konflikt mit der Obrigkeit. Im Heiligtum Bethel hatte der Oberpriester Amasia das Sagen und der hat nichts Besseres zu tun, als zu twittern: Amos zettelt mitten in Israel eine Verschwörung gegen dich an, was er redet, ist unerträglich. Er hat gesagt, Jerobeam wird durchs Schwert umkommen und das Volk Israel wird in ein anderes Land verschleppt. Solche Botschaften wollen wir nicht hören. Und es kommt, wie es kommen muss, zu einer Auseinandersetzung zwischen der Staatsgewalt, der religiösen Obrigkeit, vertreten durch Amasja, und Gottesboten, einem Ausländer, Amos, zwischen Klerus und Laien, zwischen den Profitheologen und den Laienpropheten. Diese Begegnung steht exemplarisch für den Zustand des Volkes und der politischen und religiösen Eliten. Ich erinnere mich an einen Satz an deine Mama, von deiner Mama Eltraud. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Daran hat sich nichts geändert. Bei genauem Hinsehen und Zuhören entdeckt man bei Amasja die innere und die äußere Zerrissenheit, den inneren und äußeren Konflikt. Amasja befiehlt Amos unmissverständlich: Flüchte dich in das Land Juda, dort ist Brot, dort tritt als Prophet auf, man wird dich dort gerne hören und dir zu essen geben, aber hier in Bethel tritt nicht noch einmal als Prophet auf, denn Königsheiligtum ist hier, Staatstempel ist hier, shut up, halt die Klappe. Mit anderen Worten, mach dich vom Acker und geh dort zurück, wo du hergekommen bist. Da kannst du deinem prophetischen Laiengewerbe nachgehen und dort dein Geld verdienen. Hier gibt es nichts für dich zu gewinnen. Dabei hat Amasja völlig übersehen, dass Amos nicht aus Gründen der Sicherung seiner sozialen Existenz dem prophetischen Gewerbe nachging. Er hat nicht einfach um des Broterwerbs willen Prophetie betrieben, so à la Amos prophetische Dienstleitung GBR. Auch gehörte er nicht einer Prophetengilde an, der jüdischen prophetischen Handwerkskammer, oder war er ein beamteter Priester im Dienste der Staatsräson? Nein, er war von Gott aus dem Laienstand berufen, sein Wort auszurichten, unabhängig. Diese falsche Einschätzung solle dem Berufspriester Amasja und seiner Familie die Zukunft ruinieren. Der Priester Amasja hätte es besser wissen müssen, hätte er doch nur mal die Funksprüche richtig analysiert. Ich bin der Überzeugung, dass Gott auch heute noch Menschen beruft, und zwar aus dem Volk, um seine Botschaft zu verkündigen. Obwohl wir Pastoren haben, Superintendenten haben, Generalsuperintendenten haben, Bischöfe, Lehrer, bezahlte Mitarbeiter, die Bewegung Jesu ist immer noch eine Laienbewegung von Männern und Frauen, die vom Heiligen Geist getrieben werden. Das ist die DNA der Kirche des Nazareners. Und wir haben heute auch noch eine prophetische Aufgabe in unserer Zeit, nämlich die Botschaft des Amos, die sich wie ein roter Faden durch die Bibel hindurchzieht, seitdem der Mensch aus dem Paradies vertrieben wird und Gott fragt: Adam, wo bist du? Und Gott sozusagen dem Menschen heute antwortet: Sucht mich, so werdet ihr leben. Lauft nicht weg, kehrt um und glaubt dem Evangelium. Das war die Antrittsrede von Jesus und das gilt heute noch. Wir brauchen Männer und Frauen wie Amos, Luther, Wesley und all die Reformatoren, die Großen und Kleinen. Oder hier der Pastor, der Dennis, auch ein Reformator. Die gereifte Persönlichkeiten sind, die Gott berufen kann, standhaft und dem Auftrag verpflichtet. Und wir beklagen den Mangel an Männern und Frauen, die standfest sind in Zeiten der Not, die sich nicht von jedem Wind der Lehre umtreiben lassen, die entschlossen sind, das Gute zu tun und dem Bösen zu wehren, die einfach, klar und überzeugend die frohe Botschaft verkündigen können, die keine religiösen Gurus benötigen, um geistlich heil zu werden, die nüchtern und bedacht Nachstellungen und Anfeindungen aushalten können, die geistlich robust sind, die einen Blick und Sensibilität entwickeln, die ernsten Dinge so zur Sprache zu bringen, dass die Leute auf der Straße sie verstehen. Die gelernt haben, Verzicht zu üben, um das Ziel zu erreichen, deren Leben bestimmt ist von der Liebe zu Gott und der Liebe zum Menschen. Leider herrscht oftmals ein falsches, ein für mich romantisches Verständnis vor, dass allein die innere Berufung, das religiöse Gefühl entscheidend sei. Gerade in unserer Zeit, wo alles so gefühlt ist. Die Fakten sind ganz anders. Die gefühlte Welt ist aber die bestimmende Welt. Und ich glaube, an dieser Stelle sagt uns Gottes Wort etwas anderes. Es ist nicht nur das religiöse Gefühl entscheidend, sondern es kommt auch auf Bildung ein, Formierung, Transformation. Der Charakter und die Persönlichkeit eines Gottesmannes oder einer Gottesfrau sind sehr wichtig. Charakter ist Prägung. Eine Persönlichkeit entwickelt sich, wird geformt, geprägt, gebildet. Und das ist nach meinem Verständnis wahre Bildung. Aber leider wird Bildung immer mit Ausbildungsstand und Wissen gleichgesetzt. So nach dem Motto, wenn wir den Bologna-Prozess richtig machen an der Uni, dann kommt schon das Richtige raus. Fakt ist aber, und jeder, der das durchlaufen hat, weiß ganz genau, wenn er von der Uni kommt und im richtigen Leben steht, die Dinge verhalten sich anders. Stimmt's?
Ja.
Nicht schlimm, die Erkenntnis. Tut nicht weh. Wir können was dagegen tun. Trotzdem ist Ausbildung gut und wichtig. Aber die Qualität einer Ausbildungsstätte misst sich eben nicht daran, nur an dem Wissensniveau, ob das eine Exzellenz-Uni ist, sondern inwieweit Persönlichkeiten in diesen Institutionen reifen und sich entfalten können. Eine innere Haltung ausgebildet wird, in der Ausbildung erlangt wird, zeigt auch ihre Resultate in jeder Beziehung. Das ist ein Fakt. Kurt Tucholsky hat gesagt, so frei übersetzt, das Volk versteht nicht, was die Politik da macht, aber die spürt, was richtig ist. Und ich glaube, da ist was dran. Man merkt es, ob die Sache stimmt oder nicht stimmt. Und seid gewiss, die größte Ausbildungsstätte ist nicht die Universität, sind auch nicht die IHKs oder was auch immer. Die größte Ausbildungsstätte ist das Leben selbst. Dort wird gelebt, gelernt und gelehrt. Und eine innere Berufung wird durch eine äußere Berufung im Leben bestätigt. Das Leben selbst ist der Prüfstein, ob das hält, wovon wir überzeugt sind. Amasja war top ausgebildet. Er war sicherlich der Beste seines Jahrgangs. Und nicht ohne Grund war er der Cheftheologe von Bethel. Ihm war völlig bewusst, welchen Sprengstoff in der Botschaft des Amos steckte. In diesem Konflikt hat er großes Interesse an dem Status quo. Es gilt, die Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten, den Anschein zu wahren, eine trügerische Ruhe und eine falsche Ordnung. Er widerspricht dem Amos nicht mal innerlich oder inhaltlich, sondern nur aus formalen Gründen schmeißt er den Propheten raus. In Juda wird man dich gerne hören. Du kannst deine Botschaft gerne dort loswerden, aber nur nicht hier. Lass uns bitte in Ruhe. Amasja will sich gar nicht erst auf die inhaltliche Diskussion einlassen, weil er weiß, wie unerbittlich sein Dienstherr, der König Jerobeam, darauf reagieren würde. Auch hier ergeht formal eine Meldung nach Samaria, ein kleiner Funkspruch an seinen Dienstherrn, damit er sich nicht schuldig macht, die Regierung über das Treiben des Amos nicht rechtzeitig informiert zu haben. Bevor es zu Rückmeldungen von oben kommt aus Samaria, der Hauptstadt, tut Amasja sein Übriges. Er erteilt Amos mit sofortiger Wirkung Predigtverbot. Und er erteilt ihm noch einen gut gemeinten Rat hinterher. Es ist dieser vorauseilende Gehorsam, diese irdische Cleverness, um allen es recht zu machen. Hau ab und geh zurück, wo du hergekommen bist. Dort ist deine Propaganda angebracht, dort kannst du demonstrieren. Die Leute hören es in deinem Heimatland lieber und dort bist du sicher und kriegst auch noch was dafür bezahlt. Jetzt kommen wir mal zur entscheidenden Frage. Warum ist ein halber Christ ein ganzer Unsinn? Warum scheitert dieser Kompromiss, wie Amasja ihn vorgeschlagen hat? An Amasja, in seiner Person, spürt man den äußeren Konflikt und seine innere Zerrissenheit. In seiner Haut fühlt er sich nicht wohl. Als Amtsträger ist er dem König verpflichtet. Wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Persönlich weiß er aber, dass er das Herrnwort nicht einfach ignorieren kann. Deswegen will er den Anschein wahren und verfolgt die Strategie aus den Augen, aus dem Sinn, Augen zu und durch. Und diese gut gemeinte Doppelstrategie und Cleverness geht gründlich in die Hose. Clever, aber nicht clever genug. Und unser professioneller Profi-Priester manövriert sich direkt an den Rand des Abgrunds. Die Angst vor seinem irdischen Dienstherrn war größer als die Ehrfurcht vor Gott, dem Herrn über Leben und Tod. Und Amasia möchte Amos seine Kompetenz unterordnen und erklären, wo es lang geht. Für Amasia meint er, dieser Kompromiss ist doch gebar. Aber worin unterscheidet sich Amos, der Laie, von dem Profi-Theologen Amasia? Erstens, Amos ist unabhängig. Er ist kein Um-zu-Typ, der etwas tut, um für sich oder aus eigener Motivation heraus etwas zu erreichen, der nicht seine Agenda reitet. Was er sagt, muss er sagen, weil er es sagen muss. Wie Luther in Worms, hier stehe ich und kann nicht anders. Amos ist unabhängig und was er sagt, meint er auch so, ohne Wenn und Aber. Zweitens, Amos lässt sich nicht aus sich heraus erklären. Er ist kein Bezahlter und kein Studierter. Er ist auch kein Politiker und schon gar nicht ein Revolutionär. Kein Lafontaine, kein Gysi und kein Che Guevara. Er ist Bote und Seher. Er ist ein Realist, der mit Gott und seiner Autorität jederzeit rechnet. Sein Motiv ist nicht die Politik, das soziale System zu verändern. Und das ist das, was die 68er nicht verstanden haben. Aber die Konsequenz der Botschaft führt dazu, dass das System sich ändern muss. Das ist aber nicht das Motiv. Drittens, Amos verweist in seiner Antwort an Amasia dreimal auf den Herrn. Der Herr hat mich von der Herde weggerissen. Der Herr hat gesagt, geh als Prophet. Und der Herr hat gesagt, höre, was der Herr dir, Amasia, sagt. Der Kompromiss, den Amasia verfolgt, ist ein fauler Kompromiss. Die Doppelstrategie, die er anstrengt, führt direkt in den Untergang. Er hat die Rechnung ohne den Wert gemacht. Und dort, wo Gott auf den Plan tritt, da beginnt Veränderung. Und deswegen denke ich, wenn wir Gottesdienst feiern, passiert immer etwas. Menschen gehen anders raus, als sie reingekommen sind. Das heißt nicht immer, dass sie glücklicher vielleicht rausgehen, vielleicht erschüttert sie die Botschaft. Aber sie gehen anders raus, als sie reingekommen sind. Das Ziel ist nicht, Angst zu machen, sondern Vertrauen zu stiften und die richtigen Koordinaten sich auszurichten. Dort, wo Gott auf den Plan tritt, gibt es Veränderungen. Es gibt Unruhe, Destabilisierung, der Status quo. Es geht nicht mehr weiter so. Mit dem Ziel, dass Frieden, Gerechtigkeit, Heil und Gewissheit einzieht. Die Taktik des Rumeierns, die Taktik des Herumlavierens, des Hinkens auf beiden Seiten, die eigenen Anstrengungen, um die Verhältnisse zu stabilisieren, führen geradewegs in den Abgrund. Für Amasia wird das ganz konkret, unmissverständlich. Fremde Truppen werden kommen und seine Frau öffentlich vergewaltigen. Seine Kinder werden getötet werden und er wird verschleppt werden und bei den Heiden sterben müssen. Sein Grund und Boden wird verteilt. Nichts, aber auch gar nichts von all dem, was er erreicht hat, wird bleiben. Kein Diplom von der Uni, nichts. Dieses Wort mahnt uns zur Klarheit und Eindeutigkeit. Wir sind aufgefordert, uns dem Mahnen und Werben Gottes heute Abend zu stellen. Sie und ich. Ich muss mir immer wieder die Frage stellen, worauf berufe ich mich? Wem gehöre ich und auf wen höre ich? Gilt das Prinzip Amasia, auch wenn es sehr populär und scheinbar mächtig ist? Aber es ist eine Anleitung zum Scheitern. Kurz nachdem ich Christ wurde, das ist schon ziemlich lange her, mehr als 4 Jahrzehnte, Willi, habe ich eine Losungskarte erhalten. Irgendwie komme ich immer wieder in Predigt über die Losungskarten. Ich weiß nicht, das war schon vor 2 Wochen, habe ich vier Wochen in Gelnhausen über meine Losung geredet. Und die Losung, die ich als Christ bekommen habe, war auch ein Gedicht dabei. Und dieses Gedicht bekleidet mich. Die hat mir wirklich die Augen geöffnet und ich lese es immer wieder. Von einem Mann namens Josef Dimbeck. Weiß nicht, wer das ist, habe es auch nie gegoogelt. Ist auch nicht so wichtig. Das Gedicht heißt Sehen und doch nicht sehen. Das sind 3 Strophen. Man muss nicht blind sein, um nicht daneben zu tappen. Es genügt durchaus, die Augen zuzumachen. Man muss nicht blind sein, um sich zu täuschen. Es genügt durchaus, sich blenden zu lassen. Man muss nicht blind sein, um schwarz zu sehen. Es genügt durchaus, die Hoffnung zu begraben. Und der Losungsspruch, der auf der anderen Seite war, war ein Wort aus dem Propheten Amos. Suchet nicht euer Heil in Gilgal oder Bethel. Suchet mich, so werdet ihr leben. Suche Gott und du wirst leben. Das ist das, was Gott uns heute Abend zuspricht. Nicht das Gericht, sondern das Leben. Suche mich, so wirst du leben. Amen.